ist. Dann ist x ein kleinstes Element. Na, machen wir mal die noch allgemeinere Formulierung. Wo das eigentlich Unsinn ist, aber meistens trifft man es dann auch in solchen Formen an. Also nehmen wir mal an, wir hätten also noch eine Teilmenge ausgezeichnet von dieser geordneten Menge, ja, und allerdings ist dann diese Teilmenge ja wieder selber eine geordnete Menge, indem ich die Ordnung einfach nach unten vererbe. Also ich hätte das jetzt auch weglassen können, aber meistens trifft man es in der Form an, deswegen sagen wir es dann so. Also wir nehmen Element von A, das ist ein kleinstes Element von A. Und die Schreibweise, um es jetzt noch ein bisschen verwirrender dafür zu machen, ist x ist das Minimum von A und das ist auch tatsächlich ein Wort, was da verwendet wird. Ja, also x ist Minimum von A, genau dann. Wenn es nur größere gibt, nicht? Also wenn also für alle y aus a gilt, x kleiner gleich y. So, das ist ein kleinstes Element oder ein Minimum.
So. Aber es ist 1 von potenziell vielen.
Lass uns kurz mal, wie viele kleinste Elemente kann eine Menge haben?
Alle. Können ja alle gleich sein.
Das ist eine geordnete Menge, keine Menge. Das heißt, wenn ich zwei kleinste Elemente habe, dann
weiß ich das doch schon, oder? Ja, die können ja gleich sein. Die müssen gleich sein.
Dann sind die gleich, ja? Also. Okay. Und wenn ich zwei Minima von A habe, ja, dann folgt. Einerseits x kleiner gleich y, weil x ein Minimum ist, andererseits y kleiner gleich x, weil y ein Minimum ist, also ist x gleich y per Antisymmetrie.
Ja. Okay, das ist schön.
So, nicht? Also ein kleinstes Element gibt es nur eins. Und dann gibt es andererseits den Begriff des minimalen Elements. Man muss also sehr lange dem Wort zuhören, bis man den Unterschied hört. Ja? Beziehungsweise, andere Sprechweise. Minimal in A. Genau, und dann folgendes gilt. Ja, wenn es keine kleineren gibt. Nicht? Genau. Das heißt, das positiv ausgedrückt, man soll ja immer alles positiv ausdrücken. Ja, positiv heißt das, für alle y aus a gilt, das ist keine, also wir reden ja über kleiner gleich, ja, und es ist natürlich nicht wahr, dass es kein Element gibt, das kleiner gleich x ist, ja, denn x selber ist ja schon mal kleiner gleich sich selber. So, ne? Und die Aussage ist, gut, es gibt aber kein anderes, ja, das heißt also, wenn y kleiner gleich x ist, so, nicht? Das ist ein minimales Element. Minimale Elemente sind im Allgemeinen nicht eindeutig. Ja, Beispiel schreiben, ja, also solche minimalen Elemente sind allgemein nicht eindeutig. Zum Beispiel in folgender Menge. Es zahlt sich aus, dass ich das Teilmengen formuliert habe. Also ich nehme jetzt eine bekannte partielle Ordnung, nämlich x gleich Powerset, y gleich Potenzmenge, aber zeichne da bestimmte Mengen aus, nämlich Teilmengen von x. Die nicht leer sind. So, nicht? Das ist eine Teilmenge der Potenzmenge, geordnet wie immer durch Inklusion. Ja. Was sind die minimalen Elemente dieser Menge?
Alle Einelementigen.
Alle Einelementigen, nicht? Und die sind untereinander dann natürlich unvergleichbar. Das ist natürlich immer so, ja, also sie sind, also minimale Elemente sind nicht eindeutig, aber es gibt natürlich nie ein minimales Element, was kleiner gleich einem anderen ist, ja, also die minimalen Elemente bilden immer das, was man eine Antikette nennt. Also eine Antikette ist eine Aufzählung von Elementen, die untereinander gar nicht vergleichbar sind in keiner Richtung, ja. So, minimale Elemente, boah, werden hier jetzt nicht so die Rolle spielen. Minimale Elemente haben wir gesehen in Glolog, nicht? Oder maximale Elemente in dem Fall. Nämlich beim Vollständigkeitsbeweis der Aussagenlogik. Ja? Die maximal konsistenten Mengen, die da vorkamen, nicht? Das sind maximale Elemente in der geordneten Menge der konsistenten Mengen, nicht? Einfach per Inklusion geordnet, ne? Formelmengen und darin enthalten konsistenten Formeln.
Jo. Verstehe ich dann richtig, dass das Entscheidende bei Omega-Vollständigkeit von Halbordnungen ist, dass dann die minimale obere Schranke eindeutig ist? Also, dass es tatsächlich eine kleinste obere Schranke gibt.
Also, wenn es ein kleinstes Element gibt, dann ist es natürlich auch das einzige minimale Element. Ja.
Ja.
Also.
Weil. Ich hatte ein bisschen Probleme damit, mir eine Halbordnung vorzustellen, die nicht Omega vollständig ist, aber das wäre dann...
Oh, das ist ganz leicht.
Ja, das, also jetzt, nachdem das geklärt ist, glaube ich auch, dass das leicht ist.
Ja, es ist noch leichter, man muss sich da über Eindeutigkeit gar keine Gedanken machen. Ja, also ich meine, ich nehme die natürlichen Zahlen. Ja, die natürlichen Zahlen sind eine partielle Ordnung. Ne? Also eine Ordnung, ja. Also mit dem üblichen Kleinergleich. Ne? Und da habe ich sofort eine Kette, die kein Supremum hat, nämlich...
Kette, die kein Supremum hat.
Ja.
Ja, einfach die Aufzählung.
Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ja. Also mit Kette, ne, aufsteigend. Und diese Zahlen muss halt gleich.
Ich dachte, die mussten endlich sein.
Nein. Ja, also in unserem. Wir haben in einem Beispiel gezeigt, dass also jede endliche geordnete Menge trivialerweise gewissermaßen Omega vollständig ist. Und zwar deswegen, weil ich da dieses Omega in Wirklichkeit gar nicht ausleben kann, ja, weil jede aufsteigende Kette zwangsweise irgendwann stationär wird. Ja, das haben wir uns überlegt, gilt in einer endlichen Ordnung. Ja, aber
ach, okay.
Also jede endliche Ordnung ist Omega vollständig, mal praktisch gezeigt. Und ja, weil jedes Mal, wenn ich versuche, eine endlich aufsteigende Kette zu bauen, ich mir irgendwie die Nase wirklich schlage, gewissermaßen an der Endlichkeit der Menge. Dagegen unendliche geordnete Mengen sind von alleine nicht die Wohnordnung da verständlich.
Okay.
Natürlich kann, also, ne, also in diesem Fall haben wir dann, wenn ich n nehme und einfach natürlich die Zahlen alle aufzähle, gut, dann habe ich gar keine obere Schranke. Das ist ein Grund, dass es mal kein Supremum geben könnte. Selbstverständlich habe ich dann per manuellem Hinmalen auch sofort ein Beispiel, wo es auch kein Supremum gibt, nämlich wenn ich hier. So, dann mache ich hier mal die natürlichen Zahlen hin, ne? Also wachsend. Ne? So, und dann mache ich hier mal unendlich 1 und unendlich 2 darüber. Ja? Die also alle größer gleich allen unendlichen Zahlen sind, untereinander unvergleichbar. Nicht? Dann sind das beides obere Schranken dieser Kette. aber keine von beiden ist dazu Krämer, ja, weil jeweils nicht kleiner gleich der andere nur wahrscheinlich ist. Also für unser aktuelles Vorhaben ist das mit den Omega-CPUs so ein bisschen Overkill. Das diente mehr so der Formulierung dieses Satzes, ja, um zu sehen, was da für diese Stetigkeit für eine Rolle spielt. In Wirklichkeit ist der einzige Fall, der uns interessiert, eben der Fall, der endliche geordnete Menge haben. Also dass mit der, sowohl die Omega-Vollständigkeit als auch die Stetigkeit da geschenkt sind. Fassen wir nochmal zusammen, was wir letztes Mal uns überlegt hatten, hinsichtlich zunächst mal größter Fixpunkte. Ja. Ich führe das jetzt mal on the fly ein. Ja. Also jeder Begriff kriegt immer, gerade in der Ordnungstheorie und auch in vielen anderen Theorien, immer einen dualen Begriff dazu, der dadurch entsteht, dass man Dinge auf den Kopf stellt. Ja? Also zum Beispiel kann ich eine Ordnung immer auf den Kopf stellen, und das ist dann also von größer gleich, von kleiner gleich zu größer gleich übergehen. Nicht? Das gibt mir dann zunächst mal alle Begriffe und Sätze dual. Nicht? Und wenn ich also hier eine Ordnung auf den Kopf stelle und das, was ich auf den Kopf stellen kriege, ist ein CPPO, dann nennen wir die ursprüngliche Ordnung ein Co-CPPO. Ja? So, nicht? Das heißt, x hat also infima absteigender Omega n. Ja, das heißt, dass das x ein Omega QCPPU ist. Für stetiges F. Nü F ist ein solches Infimum, nämlich das Infimum genommen über alle Zahlen n von diesen Werten F hoch n von top. Das heißt, wir fangen an beim größten Element top und iterieren runter. Schneiden also gewissermaßen immer Sachen raus, bis die Geschichte stabilisiert. Naja, ne, also im Allgemeinen stabilisiert sie natürlich nicht. Also wenn mein x wirklich unendlich ist, dann kann ich nicht damit rechnen, also meine Suprema durch stumpfes Ausrechnen zu kriegen, was mir natürlich passieren kann, dass ich so eine Kette ewig immer weiter rauf runterlaufe, je nachdem, wie ich gerade rechne. Aber im Endlichen wird sowas natürlich stabilisiert. Okay, also das andere, was wir uns erinnern, ist also, dass Bisimilarität eben auch ein größter Fixpunkt war, nämlich der größte Fixpunkt eines Funktionals f. Nämlich, ich führe jetzt mal krumme Pfeile ein und in dieses lange Sparen, dieses lange Haus jetzt zu sparen, schreiben. Nicht? Also f ist eine Abbildung der Potenzmenge von Q1 kreuz Q2, also dem kartesischen Produkt der beiden Zustandsräume, auf sich selbst. Ja, die Definition, die spiegelte eben gerade diesen Begriff von Isomitalität wieder. Das diejenigen Paare x, y aus dem Kreuzprodukt mit die eben unsere Vierecksbedingungen erfüllen bezüglich der Eingabe R. Und damit haben wir also den Partition Refinement Algorithmus. Wenn die QI beide endlich sind, dann ist also die Similarität zwischen meinen beiden gegebenen Transitionssystemen ist Durchschnitt über alle n kleiner Omega von f hoch n angewendet auf das Top-Element, also auf Q1 kreuz Q2 als Teilmenge seiner selbst. So, es ist jetzt typisch in dieser algorithmischen Betrachtungsweise, dass man nicht sagt, ich habe zwei Systeme, sondern man will dann haben, man bezieht sich auf den Fall zurück, dass diese beiden Systeme ein System sind. Ja, das also ich rechne also die Similarität aus auf einem System. Und das ist auch ohne Einschränkung, ja, weil ich die beiden Systeme schlicht und einfach als eins ansehen kann. Ich nehme sie einfach zusammen und packe sie nebeneinander, dann sind sie ein System. Gut, es ist zwar die eine Seite nicht von der anderen erreichbar, aber was soll's. Es hat allerdings dann einen algorithmischen Nachteil, welchen ich das mache. Also ich will eigentlich zwischen zwei verschiedenen Systemen die Similarität ausrechnen. Ich sage, okay, ich nehme die beide, mache ein großes draus und rechne dann los. Was hat das für einen Nachteil?
Na gut, die Menge, auf der ich rumrödel irgendwie und die dann auch später in O von auftaucht, ist halt im Durchschnitt doppelt so groß. Also so größer auf
jeden Fall. Ja, ja, genau. Ich muss, ne, genau. Ich hab also einfach, ich kaufe mir damit ein, mehr Iterationen. Ne? Das ist im Grunde das, was man also in der Implementierung nicht machen sollte. Ja. Aber in der Präsentation ist es klassisch so. Und gut, didaktisch haben wir den einen Vorteil, dass wir jetzt den Begriff Partition Refinement hier erklären können, also warum das Partition Refinement heißt, wenn wir uns auf ein System beziehen. Wenn man es auf zwei Systeme macht, dann müsste man jetzt noch einen neuen Begriff von Relation einführen, machen wir jetzt nicht. Also, bleiben wir also hierbei. Implementierungsmäßig ist es ungeschickt, also es bleibt von der Theorie her polynomiell, weil der Blow-up, den ich kriege, der ist eben nur polynomiell, ich verdoppel die Größe meines Systems, okay, geschenkt. Ich würde es noch einmal tun. Aber wir gewinnen halt so ein bisschen Einfachheit der Darstellung. Nicht? Also, so, wir nennen die also jetzt beide gleich, wir haben also nur eine Menge Q und nur eine Zustandsübergangsrelation etc. Okay, und jetzt erklären wir, warum das Ding also praktisch refinement heißt. So, jetzt soll ich mal Wir sind vor, ob ich zu viel zahle. So, dazu bereiten wir folgendes Lemma. Und zwar lautet das Lemma: F bewahrt Äquivalenzen. Also wenn ich eine Äquivalenzrelation in F reinstecke, dann kriege ich auch eine Äquivalenzrelation wieder raus. Was hatte ich davon? Naja, wie gesagt, ich habe mir dann diesen Begriff erklärt. Ja, ich habe also dann, wenn ich anfange bei Q kreuz Q, ja, Q kreuz Q ist eine Äquivalenzrelation. Sofort nachprüfen. Ja, also natürlich ist Q kreuz Q reflexiv, weil ja sowieso alles in Relation steht. Und naja, wenn ich das einmal kapiert habe und mir die anderen Implikationen angucke, ja, ich muss ja immer nur folgern, dass irgendwas in Relation steht. Ja, und wenn also sowieso alles in Relation steht, dann gilt das natürlich trivialerweise. Ja, also Q kreuz Q ist eine Äquivalenzrelation. Und wenn ich also dann habe, dass F Äquivalenzrelationen bewahrt, dann ist also jedes F hoch N eine Äquivalenzrelation. So, das ist der Grund, warum das also hier einfacher auszudrücken ist, wenn man nur ein System hat. Denn zwischen zwei Systemen, ja, könnte ich gar nicht so ohne weiteres davon reden, was denn eine Äquivalenzrelation ist. Denn der Begriff Äquivalenzrelation unterstellt nun mal, dass ich eine Relation nur auf eine Menge habe und nicht auf zwei. Es gibt einen Ersatz dafür. Ja, also man kann sowas Ähnliches wie eine Äquivalenzrelation zwischen zwei Mengen betrachten. Es ist vielleicht doch so wichtig, auch wenn das keiner kennt, dass wir das gleich im Innenraum besprechen, dass das gut für eine Relation sein könnte. Nicht aber so bleibt man hier im Bekannten und so sind die Algorithmen auch implementiert. Und deswegen heißt es eben auch Partition Refinement, weil ja eben jede Äquivalenzrelation, also eine Äquivalenzrelation ist ja von als Datum praktisch äquivalent zu einer Partition der Mengen. Ja, das ist, ja, also eine Äquivalenzrelation ist dasselbe wie eine disjunkte Zerlegung einer Menge in eben dann Äquivalenzklasse. So. So, nicht? Also mit anderen Worten, dieser Algorithmus, der, ja, Refinement deswegen, weil eben jede folgende Äquivalenzrelation, ja, immer, die werden ja immer kleiner, ja, es werden also immer weniger Dinge äquivalent, ja, und eine Äquivalenzrelation heißt feiner als eine andere, wenn sie eben weniger Paare äquivalent macht als die vorige, wenn sie so mehr unterscheidet. Ja, also in einer anderen Richtung heißt es coarser, gröber, ja, und nach unten heißt es feiner. So, deswegen Partition. So, Beweis. Jo, gut. Also, müssen zum Beispiel zeigen, dass x in Relation f von r zu sich selber steht. Wenn das stecken wir natürlich rein, also wir stecken rein, dass r schon eine Äquivalenzrelation ist. Ja. Dazu müssen wir zeigen, dass alle diese quadratischen Diagramme für dieses K klappen. Ja. So. Sagen wir also, ich habe einen Alpha-Übergang nach x'. Ich muss jetzt hier einen Alpha-Übergang hinkriegen, der mir dieses Viereck vervollständigt. Nun mache ich denselben Alpha-Übergang nach x'. Und das steht dann in Relation R, weil ja R eine Äquivalenzrelation insbesondere selber reflexiv war. Das heißt also, ja, da habe ich sogar, das geht sogar pro Eigenschaft, ja. Also zum Beispiel sehen wir hier F bewahrt eben reflexive Relationen und auch bei den anderen Fällen brauchen wir jeweils nur. Entsprechende Eigenschaft von R. Symmetrie lassen wir mal gleich weg. Ja. Und machen wir direkt dann Transitivität. Also stellen wir mal das. X stehe in Relation FR zu Y und Y stehe in Relation FR zu Z. So, und wenn wir dann jetzt eine dieser Bedingungen mal nachprüfen, ja, symmetrischerweise mache ich natürlich nur eine und nicht auch umgekehrt. Also, wenn, beziehungsweise nach B kann ich mir sogar eine Richtung sparen, weil hier symmetrisch ist die Relation, das weiß ich schon, insofern muss ich nur noch eine Richtung machen. Also, ne, unterstellen wir mal, x mache einen Alpha-Übergang nach x', dann können wir das hier vervollständigen, weil eben wir schon wissen, dass x in Relation fr zu y steht. Haben also hier einen Alpha-Übergang nach y' mit x'ry'. Und dann, weil y in Relation fr zu z steht, wissen wir, wir kriegen einen Alpha-Übergang in ein z', sodass dass y' in Relation r zu z' steht. Ja, sind wir noch nicht ganz fertig. Ja, wir wollen ja, dass x' in Relation r zu z' steht, ja, aber weil wir ja mit einer transitiven Relation da schon reingehen, gilt also jetzt hier auch x'rz'. So, damit läuft also alles nach derselben Logik. Okay, nicht? Also das Ding bewahrt Äquivalenzrelationen. Was also nicht, das macht, dieser Algorithmus, ist immer feinere Unterteilungen meiner ursprünglichen Zustandsmenge zu produzieren und am Ende, wenn sie sich nicht mehr verfeinert, die Unterteilung, dann haben wir halt Äquivalenzklassen bezüglich Bisimilarität auszurechnen. So, wenn wir uns jetzt nochmal an den allgemeinen Fall machen, den man eigentlich an der Stelle eben machen sollte, gerade algorithmisch. Ja, dann hatte ich halt vor mir eine Relation auf zwei verschiedenen Mengen. Bisimilarität in diesem Falle. Und das muss ja nur auch irgendwelche Eigenschaften haben, kann ja nicht sein. Ja? Wir haben zwar keine Eigenschaften von Bisimilarität bewiesen für den Fall, dass das zwischen zwei verschiedenen Dingen läuft. Ja? Wir haben nur bewiesen, wenn es auf einem System ist, dann ist es halt eine Äquivalenz, aber man kann ja nicht sein, dass es auf zwei Systemen dann einfach nur irgendeine Feldwald-Wiesen-Relation ist, und das ist auch nicht so. diesen beiden Dingen ist jetzt also diese Funktion, diese Relation difunktional. So, damit gehören also die Teilnehmer dieses Kurses zu vielleicht ungefähr 10.000 Leuten auf der Welt, die diesen Begriff kennen. Nämlich machen wir es mal hin. Also hier haben wir Q1 und hier haben wir Q2. So. Ja, was kann man denn sagen? Also es könnte natürlich sein, dass der hier meinetwegen wie Similares zu dem da ist. Ne? So. Und der hier könnte wie Similar sein zu dem. Man ist jetzt versucht zu sagen, aha, dann folgt ja, dass der hier bisimilar zu dem ist. Das ist zwar auch richtig, aber das sehen wir natürlich in einer Relation auf Q1 kreuz Q2 nicht, weil dieses K nicht den richtigen Typ hat. Ja, also wir haben ja nur in der Hand die Bisimilaritätsrelation zwischen Q1 und Q2, nicht die auf Q1. Im Gegenteil ist gerade unsere Absicht, die ja einzusparen. Wir interessieren uns für diese Paare hier links nicht und wollen die also nicht in unserer repräsentierten Menge umfliegen haben. Also jedes dieser Paare, die wir einsparen, das spart also irgendwie eine Zeile in unserer Inzidenzmatrix gewissermaßen. So.
Entschuldigung. Ja? Kann man nicht einfach zuerst quasi den Schritt machen, Q1 so weit zu vereinfachen über eine Äquivalenzrelation, die nur auf Q1 arbeitet?
Kann man natürlich auch.
Also im Allgemeinen.
Ja, das müsste man dann vergleichen, wie das aussieht. Ja, okay. Ich kann natürlich sagen, wenn ich zwei Systeme in der Hand habe, dann kann ich mein Problem visualisieren. Ja, also ich kann erst das jüngste Teil separat gewissermaßen minimieren und dann anschließend das gemeinsame System. Ach, das ist ein Unterschied. Das müsste man mal im Detail ausrechnen. Ne? Also das ist so. Interessante Frage. Also es geht auch auf jeden Fall. Ja. Wie sich das jetzt konkret dann also von den in Unnotationen vergleicht, das würde sich mal lohnen hinzuschreiben. Ja. So, aber jetzt kann ich noch womöglich hier einen finden, zu dem der hier außerdem noch bisimilar ist. Ja. Und dann weiß ich, wenn das in diesen drei Schritten bisimilar ist, dann folgt, machen wir den mal, ich meine hier, ne? Das ist immer halt Pädagogik. So, Didaktik, zack. So, und dann haben wir nämlich den auch noch dazu. Also, wir können. Das ist eine difunktionale Relation. Das heißt, immer wenn ich so ein Z habe, ja, dann kann ich das abkürzen zu einem einzigen Schritt. Und mehr brauche ich nicht. Genauer gesagt gilt. Allgemein gesprochen, ja, das ist ein allgemeines Faktum über Relation. Eine Relation zwischen zwei Mengen ist in diesem Sinne difunktional. Genau dann, wenn eine Relation auf der disjunkten Vereinigung dieser beiden Mengen existiert, die eine Äquivalenzrelation ist, dergestalt, dass R' geschnitten x kreuz y, ja, also hier habe ich x plus y kreuz x plus y und x und y sitzen natürlich, x und y sitzen natürlich jeweils als Teilmengen in x plus y drin. Ja, und ich kann also sinnvollerweise davon, na, so ein bisschen geschummelt ist das jetzt, wenn es eine disjunkte Vereinigung sind, dann muss ich es in Wirklichkeit vorher disjunkt machen und habe also womöglich irgendwie die Elemente umbenannt, um Disjunktheit herzustellen, aber man kann sich also vorstellen, eine Einstellung des x plus y von vornherein disjunkt sind, ja, und dann sind die also die ähnliche Teilmengen von dieser disjunkten Vereinigung. So, und ich kann also R' mit dieser Teilmenge von x plus y Quadrat schneiden und da soll mal R rauskommen. So. Nicht? Und diese Eigenschaft, also praktisch R ist das, was ich von einer Äquivalenzrelation noch sehen kann, wenn ich die Menge in zwei Hälften zerteile und mir nur Paare angucke, die in verschiedenen Hälften leben, dann kriege ich genau die bifunktionalen Relationen raus. Ja. Man sieht eine Richtung leicht, ja, also dieses Bild angucke, ja, also wenn R herkommt von so einer Äquivalenzrelation auf dem ganzen Ding, dann muss das hier natürlich gehen. Ja, also wenn ich hier so drei Schritte machen kann, selbstverständlich kann ich die dann in der großen Äquivalenzrelation mit einem Schritt machen und per dieser Durchschnittseigenschaft gilt das dann auch schon in R. Das ist trivial. Nicht? Ja, die andere ist auch nicht viel schwerer. Ja, dann muss ich halt sagen, gut, wie definiere ich die Äquivalenzrelation auf dem großen Ding, also auf der disjunkten Vereinigung, wenn mir so eine bifunktionale Relation gegeben ist und muss ja nur noch sagen, praktisch, wann erkläre ich zwei Dinger äquivalent, die in demselben Ding leben und dann sagst du, okay, das sind solche, die ich über eine Zwischenstation auf der anderen Seite erreichen kann. Gut, da muss man sich überlegen, praktisch, warum das transitiv ist. Wenn ich über zwei Zwischenstationen gehe, dann kann ich also dieses M, kann ich nämlich das eine Z, das drin ist, abkürzen, zu einem Haken wieder machen. Ne? So, okay. Nicht? Das heißt also, im allgemeinen Falle wäre das also eine Berechnung einer difunktionalen Relation statt einer Äquivalenzrelation. Gut. Beispiel. Das da schon wischen, das ist geschrieben.
Das war eigentlich noch gleich das zweite P in CPPO.
Pointed hieß das. Ach. Das heißt, es hat ein kleinstes Element. Okay, das habe ich jetzt vergessen. Das heißt, X hat. Guter Hinweis. Ne, also, Code CPPO heißt damit, X hat den Phi mal absteigender Ketten. Und ein Top. Ne? Also ein ja. Hier haben wir ein LTS. Ja, das stimmt. Ich mache auch so ein bisschen fester auf, wenn hier läuft der Körner voran und der Hälse.
eigentlich noch dran.
Der muss. Ja, ja, so jetzt. Okay. Ja, so. Ja,
beste Fenster aller Zeiten.
Was?
Beste Fenster aller Zeiten.
Ja, ja, es ist fantastisch. Gibt's mal. Ich will mal zu Nathaniel gefühlt. Haben alle schon die nullte Iteration?
Abgemalt habe ich.
Was?
Abgemalt habe ich,
ja. Abgemalt, ja. Okay, genau. Was ist dann die nullte Iteration unseres Algorithmus, also die Initialisierung gewissermaßen?
Man fängt ja an mit alle.
Alle, ja. Genau. Muss man wohl, ne? Es sind dann 16 Paare, die da irgendwie in Frage stehen, wird man wohl mal alle aufschreiben müssen. Man kann natürlich effizient vorgehen, ja, man weiß, dass das, ne, das ist das Lemma Schuttner hilfreicher. Also ich kann eine Äquivalenzrelation, die kann ich effizienter repräsentieren als eine allgemeine Relation. Ja. Ich weiß, das ist einfach nur eine Partition meiner Grundmenge. Das ist sich mir auch nochmal anlesen. Es gibt im Hopcroft-Ullmann, also in dem Buch, was eigentlich jeder haben sollte, ich habe es übrigens auch nicht. ja, also eins der Dinge, mit denen also Hopcroft und Ullmann bekannt geworden sind, wegen ganz vielen Dingen natürlich. Modrani ist dadurch bekannt geworden, dass er, ich glaube, das zusammen mit Sergei Brin, glaube ich, nicht publiziert hat. Also Modrani ist der dritte Autor, der kommt. Da gibt es also so eine Datenstruktur, die extra dafür gemacht ist, so Zeugs zu repräsentieren, das ist die Union-Fine-Struktur. Ich weiß nicht, ob das jemand auch anderweitig geläufig ist. Gut, ja, Mensch, dann können Sie mir das gleich beibringen und dann kann man das als Union-Fine repräsentieren. Also ich kann das nicht, wie das geht, ich muss mir das jetzt anlesen. Gut, oder wie könnte man es naiv machen? Also ohne jetzt Hopcroft und Ullmann zu sein.
Man schreibt eine Liste von
Klassen, ne?
Ja, und wegen der gleichen.
Ja, also alternativ zum Beispiel könnte man sagen, ich gebe jedem Ding erstmal eine Nummer. Ja, also zunächst mal kriegen sie alle die gleiche Nummer und dann später split ich das irgendwie auf, ja, also gut, geschickterweise vielleicht, indem ich die Nummern so per Punkt erweitere, ne? Also erst kriegen alle die 0 und dann kriegen die einen 0,0 und die anderen 0,1 oder sowas, ja, das könnte eine effiziente Art sein, das nicht die effizienteste wahrscheinlich, aber eine halbwegs effiziente Art, also für 4 Zustellungen ist das weiter, das zu notieren. So, ja, also am Anfang kriege ich alles irgendwie Nummer 0.
Ja, dann würde man doch irgendwie gleiche Transaktionen suchen, aber mit irgendwie kleinen.
Ja, muss ich einfach mal dieses Funktional legen und das einfach ausrichten vielleicht. Nicht? Also vielleicht einfach mal, muss man nahtlos an sich hinsetzen, ob ich irgendwie für alle Paare jetzt einfach ausrechnen, ob das ein Gilt. oder nicht, was da rechts steht. Ne? Ich habe diese Definition wie vor. Man muss natürlich, weil man weiß, dass das, was da rauskommt, symmetrisch ist, ja, muss man sich nicht alle Paare vornehmen, sondern es reichen 8 Paare. Ne? Also nein, es gibt ja symmetrische Paare, die kommen bis an nichts. Moment, also nicht, nicht so viel, also es sind nicht 8 Paare, sondern 12 wahrscheinlich. Weil, dann sind es schon wieder noch weniger. Warte mal, so, nee, andersrum. Also 10 wäre die Antwort gewesen, aber von denen kann ich ja wieder noch wieder welche streichen, weil ich natürlich weiß, dass die mit gleicher erster und zweiter Komponente in der Perreflexivität sowieso drin sind. Ja. Na, also das Lemma hat natürlich dann schon eine ganze Menge, weil so dann doch im Konkreten. Also ich brauche nur noch verschiedene Paare mehr anzugucken, also Paare aus verschiedenen Zuständen mehr anzugucken und da solche also festgelegte Reihenfolge.
Das ist irgendwie noch nicht zumindest so ganz klar, was da wäre. Ich meine.
Achso, das soll so jetzt kein Q sein, sondern ein A hier. Das ist A, B und C sollen Labels
heißen. Ja. Aber trotzdem, ich meine, was rechne ich jetzt eigentlich aus?
Ja, man nimmt sich also ein Paar vor,
ja, genau.
S0 und S1.
Ne? Genau.
Und guckt, gilt was, das da rechts steht. Ja. Wohlgemerkt, rechts steht erstmal R, also dass die ja, Aufteilung nach der aktuellen
Iteration. Achso, am Anfang ist alles drin.
Am Anfang ist alles drin.
Ja,
ja, jetzt. Also im Moment gucke ich praktisch nur, welche können die gleichen Übergänge machen. Ne? Ja. Also.
Und die nehme ich dann dazu. Nimmst du dann in dein R für die nächste Runde quasi.
Genau. Genau. Also die nimmt man nicht dazu, sondern die bleiben übrig gewissermaßen. Ja.
Ja.
Die Relationsschrift.
Ja, genau. Ja, ja.
Also die überlegen.
Boah. Aber ja. Ich muss aber nicht. Also nach dem ersten Schritt werden jetzt noch S0 und S3 in Relation, weil beide einen A-Übergang machen können. Und ich muss das B nicht betrachten, was
S3 kann B
machen. S3 kann ja B machen. Nur deswegen sind sie auch noch in Relation, nicht? Also sonst würden sie rausfliegen.
Jetzt verstehe ich auch, warum muss ich die ganze Zeit nicht. Ja, natürlich. Okay, jetzt macht es mehr Sinn. Dann muss ich also doch alle angucken. Okay.
Ja.
Das war gerade der Fall, den du gefragt hattest.
Bitte? Das Problem war, dass das S3 in B-Übergang machen kann. Das konnte man übersehen. Ja, ein Drittel des Kurses hat.
Moment. Kann B-Übergang machen und
Übergang.
Ja. Das kann es. Null ja auch. Was habt ihr nach dem ersten Schritt raus?
Ganz viele Reflexien.
Ich habe alle Reflexien vergessen.
Ja, okay, die könnte man vielleicht auch nehmen. Das ist auch gelernt.
Und zwei nicht reflexive sind S0, S3 und S1, S2 dann auch.
Ja.
Oh, Entschuldigung.
Und wir sprechen dann damit löschen, oder nicht?
Ja.
Okay, genau. Sollte man.
Ja, müssen ja, wie wir vorhin festgestellt haben.
Naja. Also können ja nicht mal in einem späteren Schritt, wir müssen ja in diesem Schritt sprechen.
Ja, es ist ja auch eine Äquivalenz, also müssen die symmetrischen irgendwie auch.
Okay, und nach dem nächsten.
Ich habe das nur gerade vor mir selber gerechtfertigt. Okay.
Ja, im nächsten Schritt muss ich mir nur noch die Paare tatsächlich anschauen, oder? Die ich
Untertasse,
genau. Okay. Joa.
Und die Reflexkettenkette.
Ja, genau. Ne? Also das ist das Nächste, was man ausrüsten kann, dass man weiß, dass diese Kette absteigend ist. Ja? Also man muss sich nichts angucken, was schon mal rausgekommen ist.
Ja.
Nee. Was bleibt bei euch übrig?
S1 und S2 und die symmetrischen.
Ja, ja. Reflexiven meinst du, ne?
Ja.
Ja, und die symmetrischen. Aber egal.
Ja, das natürlich. Ja.
Oh ja. So. Kommt bei mir auch raus.
Das ist ja auch ungefähr das, was man erwartet, wenn man drauf guckt.
Mhm. Wäre ja auch doof, wenn nicht.
Ja, schauen wir mal.
Jo, da können wir ja mal.
Ja, jetzt schreiben. Ja, weiß nicht. Also erstes, das, ich sag jetzt mal R0 ist Q. Ja, dann sucht man irgendwie Dinge, die gleiche Übergänge machen können, und S1 und S2 fallen auf, weil die beiden C-Übergänge haben. Und S0 und S3 haben einen A- und B-Übergang. Und ansonsten gibt es nichts mit den gleichen Übergängen. Deswegen hat man R1 ist gleich S1, S2, S0, S3 und entsprechend symmetrisch. Ich mache hier mal Pfeile. Und ansonsten noch die reflexiven. Also S0 mit S0.
Ja, wir können auch sonst einfach das zumachen und Stern drüber schreiben, nicht? Also die Klippen. Ja, also wir können ja von der Relation können wir, also nicht Stern, sondern also da haben wir keinen.
Was schreibt man da?
Ja, es gibt jetzt kein Standardzeichen für erzeugte.
Das ist auch nicht so lang zu schreiben, vereinigt Klammer x, Komma x mit x aus.
Also vereinigt Delta. So, vereinigt Delta. Ne? Also Groß Delta ist das anerkannte Symbol für die Diagonale.
Ist das Groß Delta?
Noch ein Querstrich unten.
So?
Danke.
Ja. Brauchst du eben große Delta, das kleine Delta sind schön. Okay. Ja. Dann R2. Ja, wir sehen schon, an dem Delta ändert sich nichts, also an der Diagonale, die bleiben notwendigerweise dabei. Und wenn man jetzt schaut, man schaut sich S1 und S2 an. Die haben wieder die gleichen Übergänge, und zwar beide in dem Zustand S3, und S3 ist in R1 drin, deshalb bleibt S1 und S2 in der Relation. Dann finden sie beide Richtungen. Und das war's auch schon, weil von S3 kommt man mit einem A-Übergang in S0. Und S0 und S1 stehen in der Relation, und von S0 kommt man mit A in S1. Und so.
Ja, vorsichtig, nicht? Also S3 macht ja zwei A-Übergänge. Achso, ich muss aber
nicht jeden
das muss für alle A-Übergänge gelten. Genau, also ich kann zwar so, und ich kann mit S3 kann ich S0 nachmachen, aber mit S0 nicht S3. Genau, ja. Das ist wahr.
Und ja.
Ja, urbar, wenn ich mit S. Würde dann nicht S0, S3 noch eine Runde drin bleiben?
Was, warum?
Wenn es noch eine Runde drin bleiben würde, dann hätten wir den Fixpunkt.
S0 und S1 ist ja gar nicht mehr drin.
Ja, wenn ich mit S3 nach S0 vorgehe mit A, ja, dann muss
dann ja, aber alle Dinge, die S0 machen kann, kann auch S3 nachmachen. Hm?
Ja, aber andersrum
nicht. Aber andersrum nicht. Das ist...
Ach so, du meinst genau, es bleibt eben das Nicht-Symmetrische bleibt drin, meinst du?
Ja. Das frage ich mich gerade, ob S0, S3 noch drin bleibt, aber ja, S3, S0 ausfallen.
Doch, doch, das kann schon. Das war zwar der Fall, den wir weggelassen haben, aber ich bin ziemlich sicher, dass das, was wir kriegen, symmetrisch ist.
Ja. Das kann nicht, das weil wir doch Äquivalenz bleiben, erhalten ist eine Äquivalenz. Sind. So, und das kann deshalb,
also weil da der Fall Russen rausfallen würde, ja, weggelassen ist. Ja, aber ja, er ist trotzdem noch
ja,
da.
Ja, mit gemeint. Ne?
Ja,
ja, genau. Ja, dann ist es so fertig.
Ja. Ja, wir na, eigentlich würdest du noch R3 machen, genau, damit du ja, dann ja, nochmal dasselbe rauskriegst. Ja.
Ja, weil, wenn wir uns S1 und S2 angucken, S3 ist immer noch mit sich selbst in Relation. Genau.
Ja, nicht, was man hier außerdem sieht, ist, warum man eben aufhören kann, sobald es einmal dasselbe ist. Nicht? Wenn es einmal dasselbe ist, dann tritt es natürlich für immer auf der Stelle, weil ich einfach nur eine Funktion iteriere. Nicht? Und insofern kann ich jetzt, sobald es sich einmal wiederholt hat, aufhören. Ja. Okay. Ja, dann bleibt also die Frage, wie lange dauert das? Nicht?
Naja, erstmal, wir wissen, dass das irgendwie quadratisch ist, wegen dem Q kreuz Q. Und wir wissen, dass es absteigend ist, deshalb muss es mit jedem Schritt kleiner werden. Ja.
Aber weißt du sinnvoll, wie viel es kleiner wird?
Ja, nö, du weißt es nicht, aber im schlimmsten Fall um 1 pro ja, Iteration.
Ja, also dann muss es um 1 kleiner werden, sonst würden wir aufhören. Ja, klar. Und wenn es um 1 kleiner wird, ist es eigentlich um 2 kleiner.
Ja.
Ja, aber das ist egal.
Ja gut, aber es wird immer um 2 kleiner, das heißt, ich kann maximal Q Quadrat, also Q Betrag Quadrat halbe viele Schritte.
Ja, irgendwie sowas. Das ist hier, sagen wir schon richtig. Ja.
Ja, und was kostet mich einen Schritt? Wenn wir noch böse
Algorithmen. Naja, ein Scheiß. Schritt kostet kostet quadratisch.
Ja.
Das wird kubisch.
Und ein Schritt normal, was kostet ein Schritt?
Ein Schritt kostet
quadratisch.
Ja.
Also es wird von R0 nach R1 ist sicherlich quadratisch.
Mhm.
Was müssen wir mal machen? Wir müssen also
ja es kann alle Paare praktisch von Zuständen durchgehen.
Ja, im Prinzip ist es ja O von Anzahl Übergänge, aber das können ja kann ja zu allen Übergang haben, also es ist,
ja,
wird schon Richtung quadratisch.
Ja, das kommt ganz schön viel raus, ne? Also
ja, du musst. Ist nicht sogar der Schritt bereits kubisch?
Was warum?
Ich hab doch quadratisch viele Paare und ich muss dann für jedes Paar nochmal worst case n mal durchgehen. Weil es zu. Also eigentlich zweimal n, aber es ist ja dann wovon. Und dann wäre es kubisch bereits im Einzelschritt. Und dann wäre es insgesamt ja, das da.
So ungefähr, nicht? Also, ja, das ist jetzt also ganz schön inoffiziell, also selbst wenn man es naiv analysiert, also die tatsächliche Komplexität ist nachher sogar nur n mal n, ja, und wenn man dann noch den Algorithmus verbessert, also man muss die Analyse verbessern, ja, das ist,
habe ich jetzt nicht so vorbereitet, müsste ich mal nachschlagen, wie das eigentlich funktioniert. Also die tatsächliche Komplexität des Algorithmus ist also M mal M. M Anzahl Kanten. Also hier, hier soll ich vielleicht mal D schreiben, statt M. Nicht, also dieses n Quadrat ist die schlimmste Anzahl Iterationen. Nicht? Sehr grob nach oben abgeschätzt, wenn man da scharf nachdenkt, kann man wahrscheinlich also dieses n Quadrat, ja, das können wir als erstes sicher doch drastisch verbessern. Ja? Weil wir eben wissen, dass das keine beliebige Relation, sondern eine Partition ist. So, mal gucken, wie oft man das. Nicht? Also, das kriegen wir sogar jetzt aus dem Stand hin. Ja? Was passiert denn? Also ich habe hier meine Menge, ja? Und ich verfeinere Partition. So, das sind also hier vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Elemente. Ja? Was heißt das, dass ich die Partition verfeinere? Nun, das heißt, im Prinzip, ja, ich setze hier irgendwo so einen Strich durch. Ja? Das ist jetzt kein strikter Beweis, weil natürlich nicht gesagt ist, dass das genau so liegt, wie ich es hier male. Ja, aber ne, also ich unterteile das irgendwo mindestens in 1. Ja? Also ich mache also mindestens eine Äquivalenzklasse wird unterteilt. So, und dann unterteile ich mal noch eine hier vielleicht. Und im schlimmsten Fall zwei, ne? Und im nächsten Fall, schlimmsten Fall wieder nur eine unterteilt. Ja? Wie oft kann ich das machen? Nun offensichtlich nur n mal nacheinander. Ja, wenn ich n mal die Äquivalenzklassen nochmal unterteilt habe, ja, dann habe ich mindestens n Äquivalenzklassen und die haben dann alle nur noch ein Element und noch feiner geht nicht. Ja. So, nicht? Also weil das
Partition. Die Äquivalenzklassen sind auf den S und nicht auf den H und deshalb gibt es auch wirklich nur n.
Genau, nicht? Also das, ja, das ist nicht, also das sind also, das kann man also schon mal für das, weil das Partition Refinement ist. So, nicht? Und naja gut, n mal out degree ist ja von der Größenordnung her sowas ähnliches wie Anzahl Knoten. Ja, das muss man sorgfältiger analysieren, ja, und dann nicht mehr so pro Schritt denken, sondern nicht, ich muss praktisch. Was mache ich in einem Iterationsschritt? Ich muss immer nur jede Kante angucken. Ja, jede Kante kommt her von einem Knoten und ich muss dann nur prüfen, ja, hat der Knoten, haben alle jetzt Knoten, die in dessen Äquivalenzklasse sind, auch so einen Übergang. Ja, also ich habe hier praktisch, wenn ich etwas sorgfältiger, also wenn ich die Schleifen so ein bisschen anders organisiere gewissermaßen, ja, dann gehe ich nicht alle Paare von Knoten durch, sondern ich gehe alle Kanten durch. Für jede Kante muss ich dann prüfen, alle hier m mal, so. Okay, jetzt kommt also m ist die Anzahl Kanten. So, nicht? Ich muss also für jede Kante, die ich treffe, muss ich prüfen, dass alle Zustände in derselben Äquivalenzklasse wie der Ausgangspunkt meine Bedingungen da erfüllen, ja, dass sie die nachmachen können. So, ja, das heißt, das ist jetzt mal, nicht? Ja, und jetzt kann ich natürlich sagen, das ist nochmal wieder ein Faktor n, ja. Das ist aber sicher zu großzügig, ja, weil ich ja immer nur die Zustände in derselben Äquivalenzklasse durchgehe. So, das ist nachher so eine Sache von sorgfältigem Aufschreiben von Summen. Ja. Also ich habe ja nicht für jedes dieser m habe ich n Stück, sondern ich habe immer nur kleinere Zahlen, Größe der aktuellen Äquivalenzklasse und nachher summiert sich das auf zu.
Ja, man hat am Anfang nur eine Partition, dafür ist die Partition n groß. Danach hat man zwei Partitionen, die sind dafür nur halb so groß und dadurch wird, denke ich, das irgendwie hinkommen.
Das muss ich irgendwie so rausfinden. Also jedenfalls ist die tatsächliche Komplexität nachher hoch von n mal m. Ja, also jetzt haben wir noch Faktor n zu viel da drin. Das steht leider nicht im Buch, das müsste ich jetzt mal im Originalpapier nachlesen, warum das n mal m ist. Na, aber immerhin. Also das mit, also was man sofort sieht, ist eben das mit dem n Quadrat für alle Paare. Das ist also zu pessimistisch. Nicht wieder. Können eben wieder davon profitieren, dass wir wissen, dass das Partitions sind. Es gibt auch noch einen besseren Algorithmus, der Page-Tarian, der läuft in n mal log n, glaube ich, oder so. Der ist aber auch kompliziert. Jo. So, das ist also jetzt das Thema Partition Refinement. Und wir gucken uns an, ja, ich muss das nochmal genau nachlesen, weil nämlich das auf dem Zettel draufsteht, also da wollen wir eigentlich nicht diese grobe Abschätzung haben, sondern noch das Bessere. So, und wir gucken, achso, ich habe den Zettel nicht dabei, weil ich dann echt nicht da habe. Hat jemand den Zettel?
Ich habe auch keinen Blatt. Ich habe ihn vorhin ausgedruckt, der könnte drüben im Drucker liegen. Ich bin in zwei Minuten drüber da. Bestens.
So. Also die Aufgabe 1 auf dem Zettel, die müsste sich jetzt eigentlich geklärt haben. Ja, also da sind einfach zwei Systeme hingemalt und man soll die Bisimilarität ausrechnen. Jetzt natürlich angesehen als ein System, nicht? Also das sollen nicht zwei Systeme sein, sondern auch getrennte Bilder da sind, muss man das dann halt eins schaufeln. Da die beide so gebaut sind, dass kein Zustand eines Systems bisimilar zu einem anderen ist, lohnt es sich nicht, die vorher separat zu minimieren. Ja? So, und dann kommt der Whopper, nicht? Also Aufgabe 2, das ist dann mal so richtig fortgesetzt, nicht? Mit Stapel. Sachen, die so aufeinander aufbauen, beziehungsweise in verschiedene Richtungen dann ausdehnen. Und zwar geht es um beschränkte Bisimulation. Ja? So, und zwar sieht man das schon so ein bisschen an dem Partition Refinement Algorithmus. Ja, was machen wir im ersten Schritt? Im ersten Schritt schauen wir überhaupt nicht in die Zukunft. Ja, dann sind alle Zustände äquivalent, weil wir überhaupt nicht drüber nachdenken, was mal passiert. Und Eigenschaften haben wir sonst keine, weil da nichts an den Knoten dran steht. Ja. Dann im zweiten Schritt schauen wir mal einen Schritt in die Zukunft. Ja, könnten wir das machen, so egal wo wir dann hinkommen? Ja, ne, dann, wenn das bei beiden der Fall ist, dann sind die äquivalent, wenn das nicht bei einem der Fall ist und beim anderen nicht, dann sind sie verschieden, fein. Und was dann passiert im nächsten Schritt, ist also im Endeffekt, dass wir zwei in die Zukunft gucken. Ja, also was hier passiert ist, dass S0, S3 jetzt da rausfliegt, weil wir sehen, dass S3 zwar einen A-Schritt machen kann, den S0 hier kopieren kann, aber dann in einem zweiten Schritt, wo scheitert
das? Ja, S1 ist nicht mit S0 in Relation.
Genau, nicht, dass S1 ist nicht mit das S0 in Relation, was daher rührt, dass das S0 einen B-Schritt machen kann, aber das S1 nicht. Ja? So, nicht? Das heißt, da gucken wir im Endeffekt also zwei Schritte in die Zukunft, ja, wir sagen, okay, also wir machen das hier und das hier, was also hier dann nicht hinhaut. Ja? So, deswegen also begrenzte Tiefe. Ja, das ist also jetzt R2, ist also praktisch Bisimilarität bis Tiefe 2. So, und das wird also jetzt hier einmal ausformalisiert. Ja, und zwar wird zunächst mal, anders als im Standardfall, wird vorab definiert, ja, was ist denn Bisimilarität bis Tiefe n? Ohne einen Begriff von Bisimulation einzuführen. Ja, also im anderen Fall haben wir es umgekehrt gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir, also zunächst mal jedenfalls, wir führen einen Begriff von Bisimulation und dann sind zwei Dinge bisimilar, wenn es eine Bisimulation gibt, die sie in Beziehung setzt. So, hier hauen wir den Begriff einfach direkt so hin, was ist Bisimilarität bis Tiefe n, rekursiv definiert über n. So, damit fängt die Aufgabe an. Das steht so da. So, dann soll gezeigt werden, dass diese rekursive Definition, die man da gibt, genau übereinstimmt mit der Eaton-Iteration des partitional defined algorithms. Das sieht man eigentlich. Ja, also das ist mehr ein Hinweis als eine tatsächliche Aufgabe. So, dann kommt eine Aufgabe, wo jetzt reverse engineert werden soll, gewissermaßen ein Begriff von Bisimulation endlicher Tiefe, der genau diesen Bisimilaritätsbegriff endlicher Tiefe erzeugt. Ja, machen sich da so umgeht. Das ist nämlich das, was man eigentlich tut. Ja? Also was man eigentlich tut, ist, also man kriegt irgendwie so einen Äquivalenzbegriff zugeworfen, der irgendwo ganz anders herkommt und versucht dann einen Begriff von Bisimulation so zu designen, dass das dazu passt. Warum? Naja, also es gibt oft komplizierte Begriffe von Äquivalenz, oder nein, nicht komplizierte, so schöne Begriffe von Äquivalenz, wo es aber sehr kompliziert ist, nachzurechnen, dass Dinge tatsächlich äquivalent sind. Und der Begriff der Bisimulation ist zwar praktisch dann ein schönes, einfaches Werkzeug, sowas dann tatsächlich mal zu beweisen, dass zwei Dinge wirklich äquivalent sind. Weil, naja, so eine Bisimulation stellt man halt auf und dann rechnet man diese Quadrate irgendwie nach. Ja, und die kann im Zweifelsfalle sehr klein und sparsam sein, auch wenn man riesige Systeme vor sich. So, das heißt, das soll also hier gebaut werden. Da steht also extra ein Hinweis dabei. Man hat jetzt zweckmäßigerweise dann nicht mehr eine Relation, sondern so eine Familie von Relationen, geschachtelt längs der Tiefe. So, dann kommt alles nochmal dran, was wir hier über Bisimilarität auch hatten, was als nächstes dran, Spieltheorie. Ja? Also was für ein Spiel muss ich spielen, um jetzt Bisimilarität bis zu Tiefe n zu entscheiden? Das beantwortet sich relativ straightforward. Ja? Also das ist fast dasselbe Spiel wie für Bisimilarität. So, dann brauchen wir eine Fixpunktcharakterisierung. Das ist jetzt auch nicht schwer, aber eine Fixpunktcharakterisierung, so wie die für Bisimilarität noch da an der Tafel steht, ja, also Ü von F, also größter Fixpunkt von F mit so einem F da. Das ist jetzt hier ähnlich einfach, aber man muss sich ein bisschen konzentrieren, weil die geordnete Menge, auf der man da agiert, etwas komplizierter ist, ja, weil man nicht mehr nur über Relationen redet, sondern über Familien von Relationen. Ja? Also genau sagen, wo man da eigentlich lebt und was die Ordnung ist. So, dann kommt die Komplexitätsanalyse von dem Algorithmus, den man aus dieser Fixpunktanalyse, die Fixpunktcharakterisierung kriegt. Das ist also so ähnlich wie das, was wir uns gerade überlegt haben, dass präsentiere ich nächstes Mal noch mal so ein bisschen exakter, ja, damit wir wirklich auf dieses O von n mal kommen. Ja. Das Volker noch mal nachlesen, was genau die Rechnung ist. So, und dann kommt noch ein kommen noch zwei Dinge, die sich auf etwas beziehen, was ich auch als nächstes Mal mache, nämlich, also nächsten Montag, nämlich Hennessy-Milner-Logik. Ja? Dann kommt das nochmal ganz so, dass wir setzen jetzt als nächstes Bisimilarität in Beziehung zu Hennessy-Milner-Logik, wobei das dann zusammenfällt mit logischer Äquivalenz unter dieser Logik, dann, wenn die Systeme endlich verzweigend sind. Und hier sieht man jetzt, was da genau die Rolle dieser endlichen Verzweigung ist, nämlich dass die Logik exakt charakterisiert eigentlich die, naja, nicht beschränkte Bisimilarität, sondern beschränkte Bisimilarität in allen endlichen Tiefen. Was ohne endliche Verzweigung, wie wir sehen werden, nicht dasselbe ist wie Bisimilarität schlechthin. Gucken wir noch ein Beispiel an. So, nicht? Also die letzten beiden Aufgaben, die kann man jetzt praktisch noch nicht machen. Die anderen würden jetzt eigentlich schon funktionieren. Gut, wie gesagt, nur diese Feinheiten da mit der Komplexitätsabschätzung. So, noch Fragen? Ja, mit Handy müsste ich in der Logik jetzt schon anfangen, wohnt leider nicht mehr. In den letzten 5 Minuten. Und wie gesagt, das andere muss ich mir erst anlesen. Insofern, ja, ich stehe noch 5 Minuten zur Verfügung.
Kriegen wir den Feind hin. Schau mal.
Was? Wenn du es nicht auf Array hast, komisch, weil du Indizes und Mehrwert komisch benutzt, aber auf einfach so minimalen Grafdingen kann man das schon kurz erklären. Was war die Frage?
Ja, wie das mit Union Find
eigentlich funktioniert. Ob wir kurz Union Find erklären können, weil der erstmal Undefined war.
Das hatte man mal im Hallo Welt Seminar, ja, zumindest ich weiß es daher. Mhm. Aber es ist schon so lange her.
Ja, nee, lass doch mal probieren. Oder?
Ja.
Ich bin den Feind ist ein Begriff, von dem ich mir sicher bin, dass ich ihn schon mal gehört habe, aber ich wüsste nicht mal wo. Also die Idee ist, dass du schnell feststellen willst, ob zwei Dinge in derselben Äquivalenzklasse oder Menge oder was du halt gerade Anwendungsgebiet bezogen brauchst, sind. Und was ist alles schnell? Also Lookup, ob die gleich sind, ist schnell. Und Union, also zwei Sets irgendwie zusammenführen, ist schnell. Und das war's schon, oder?
Ja.
Die zwei Dinge will man ja haben, also Union und Find, wie sind die zwei gleich? Ja.
Ich krieg die Initialisierung ja nicht an.
Die Initialisierung ist, du hast halt irgendwie am Anfang n verschiedene Dinge. Mhm. Und ich glaube schon.
Du hast am Anfang einfach nur verschiedene Dinge und jedes Ding weiß, was quasi die Wurzel in seinem Zusammenhangskomp oder Äquivalenzklasse Baum ist und das zeigt am Anfang alles auf sich selber. Das heißt, jedes ist seine eigene separate Äquivalenzklasse. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte gerne 3 und 5 zusammendingsen und dann zeigt ihm sein Äquivalenzklasse-Wurzel-Pfeil auf die 3. Und wenn ich nachgucken will, ob zwei in derselben sind, dann fange ich halt bei den beiden an und laufe so lange die Äquivalenzklasse-Wurzel-zeigenden Pfeile nach, bis ich irgendwo lande, bei einem Fixpunkt mehr oder weniger. Mhm. Und wenn der gleich ist, dann sind die in derselben Klasse.
Und war da nicht noch was dabei?
Man kann, genau. Man
genau.
In AOD ist es dann die nächste halbe Stunde der Vorlesung, wenn man so weit kommt, dass man das macht. Wenn man jetzt sagt, 4 und 5 sollen auch äquivalent sein, dann malt man das erstmal so, weil wovon 1? Und wenn man das nächste Mal dazu kommt, irgendwie zu gucken, ob 3 und 4 vielleicht gleich sind, dann muss man ja diesen Dinger hier irgendwann mal ablaufen. Und bei der Gelegenheit, wenn man da eh schon entlang läuft, setzt man im Rückschritt von der Rekursion quasi den Pfeil direkt hier auf die Wurzel und hat dann so über den Daumen meistens O von ziemlich wenig und fast 1.
Ich glaube, ich weiß wieder, wo mir Union Find begegnet ist. Das war Compilerbau, also Compilerbau 2.
Das habe ich noch nicht gehört, keine Ahnung.
Das war irgendwie bei, damit konnte man Dominanzanalyse machen.
Das war ja so ein bisschen strange, dass man das. Man will ja im Prinzip nie Äquivalenzklassen zusammenführen, aber man will dann nichts gucken. In unserem Fall jetzt ja.
Ja.
Das ist blöd.
kann man das nicht einfach umdrehen? Kann man sagen, was?
Ich jetzt sage, 4 und 5 sind nicht mehr äquivalent. Ja gut, dann muss ich mir überlegen, also wenn ich da jetzt 4 abspielen will, dann muss ich einfach mit dem Pfeil wieder umdrehen, naja, gut, ich gehe wahrscheinlich auch machen.
Ja gut, man sieht halt, wenn man einen der Repräsentanten hat, nicht die ganze Menge, sondern muss irgendwie in O von N alle angucken.
Jo. Okay. Dann.